Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass ich hier wieder sein darf. Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich denke, dass ich mich kurz, ich weiß ja, einige von euch kenne ich. Vielleicht kennt der eine oder andere mich auch, vielleicht aber auch nicht. Ja, darum möchte ich kurz sagen, wer ich bin, damit ihr auch wisst, wer hier was erzählt über Gott und die Welt und vielleicht auch das eine oder andere, was euch betrifft. Genau, ich bin der Stefan. Ich bin aus Ottobeuern, aus der Gemeinde, da soll ich erstmal liebe Grüße auch mitgeben, aus der Gemeinde in Ottobeuern. Da bin ich einer von vier Ältesten auch, bin verheiratet, ja, seit 25 Jahren, habe zwei Töchter, ja, die sind alle beide schon ausgezogen. Die eine kommt jetzt scheinbar wieder zurück, genau von Würzburg hat die studiert jetzt 6 Jahre genau und ist jetzt wieder dann vielleicht zu Hause genau. Ich bin 50 Jahre alt genau, bin ich Berater. Aber mein Fokus liegt natürlich, dem Herrn zu dienen und ihm zu gefallen auch. Deshalb bin ich auch heute hier, um zu dienen. Und ich möchte zu Beginn noch beten. Hey Jesus, ich möchte danken für den Morgen. Ich möchte danken für deine Gemeinde, die du baust in so unterschiedlichen Orten, auch hier in Marktoberdorf. Ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir dich loben und preisen haben dürfen, für das, was du auch im Kreuz getan hast für uns, dass wir jetzt vorhin uns nochmal daran erinnert haben dürfen, dass du für uns gestorben bist, sodass wir einmal bei dir sein werden. Ich danke dir dafür und möchte dich bitten um Gnade, möchte ich bitten um Weisheit, möchte ich bitten um Ruhe und um deine Liebe und Gnade. Amen. Ja, mir geht es oft so, dass ich mir irgendwie was vorstelle, was ich tun möchte und denke mir, warum geht das nicht schneller? Das kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. Selbst nach Jahrzehnten denke ich mir manchmal, das hätte doch schon längst passieren müssen. Und wenn was funktioniert, dann denke ich mir immer, so habe ich mir das aber jetzt nicht vorgestellt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber manchmal denke ich mir, aber ich lebe doch genau so, wie Gott sich das vorstellt. Ich lebe doch genau so, wie es in der Bibel steht. Aber Gott will doch auch, dass ich Erfolg habe. Und außerdem ist Gott ja allmächtig. Und wer könnte ihn hindern, den Plan mit uns durchzuführen? Manche denken, Satan könnte ihn hindern. Aber Satan ist doch besiegt. Vielleicht bin ich einfach nur verkorkst. Oder vielleicht bete ich nicht genug. Es ging bestimmt besser voran. Vielleicht, wenn ich in einer anderen Gemeinde wäre. Oder vielleicht, wenn ich in einem anderen Ort wäre. Und ich möchte heute mit euch eine wichtige Wahrheit anschauen, in der ganz klar beschrieben ist, dass nichts und niemand Gott daran hindern kann, unser Leben zu verändern, außer wir selber. Oft steht unser eigenes Ich im Weg, wenn es darum geht, den vollen Segen Gottes zu empfangen und in die Veränderung zu gehen, die er für uns vorbereitet hat. Und genau dieses Ich, unser eigenes Ego, möchten wir heute näher betrachten. Und vielleicht verstehen wir danach, wie es uns manchmal daran hindert, Gottes Wirken in unserem Leben zuzulassen. Lasst uns heute wirklich gemeinsam entdecken, was es bedeutet, unser Ich, dein Ich, dich selber in Gottes Hand zu legen. Und im Bereich der Psychologie hat das Ich ein sehr positives Image. Also man muss sich stärken, dein Ich muss einfach größer werden. Ich muss mich lieben, dann funktioniert das schon. Ich muss mich mit Sorgfalt umgeben, ich muss einfach nur mehr auf mich schauen, dann funktioniert auch wieder alles. Und manchmal kommt man da so irgendwie ins Schwitzen, wenn es darum geht, unser Ego aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, kann ja sein, dass es nicht bei dir so ist. Aber wehe, wenn irgendwo irgendwas abbröselt von unserem Ich, dann wird rasch dabei, irgendwie das wieder zu restaurieren, wieder auf das Niveau zu stellen, auf dem es war. Es wird enorme Energie dafür eingesetzt. Wehe, unser Ego wird angegriffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wehe, es hat jemand mal was gegen mich. Vielleicht, dass man mal dich nicht beachtet oder mich nicht versteht. Oder sogar falsch beschuldigt. Aber ich doch nicht. Vielleicht reagieren wir da irgendwie immer vehement dagegen, wenn unser Ich angekratzt wird. Ich weiß es nicht. Und dabei geht es gar nicht so um die objektive Wahrheit. Es geht darum, dass wir unser selbstgemachtes Leben oder selbstgemachtes Bild von uns selbst aufrechterhalten können. Und dass auch die anderen daran glauben. Und bei der Bindung von uns selber oder an das eigene Ich, handelt es sich meiner Meinung nach um so ein Hauptproblem uns Menschen. Ja, das ist immer irgendwie ein Problem. Es ist immer ein Problem und war schon immer ein Problem. Ja? Denn so hat es angefangen am Sündenfall. Ja? Der Sündenfall. Es war doch das Streben des Menschen nach ich will doch. Ja? Ich möchte. Das Typische ist, und der Mensch, der sieht es natürlich immer anders. Wir sehen es doch immer anders. Ich möchte ein Zitat vorlesen von Samuel Rutherford, das ist ein schottischer Prediger aus dem 17. Jahrhundert, und er hat einmal Folgendes geschrieben. Aber wehe, dieses Götzenbild, das ehebrecherische Geschöpf Ich, ist der meisterhafte Abgott von dem, wie wir uns alle verneigen. Was ließ Eva eilig und willig nach der verbotenen Frucht greifen, wenn nicht dieses verderbte Ich? Was trieb den Brudermörder dazu, Abel totzuschlagen? Dieses ungezähmte Ich. Jedermann beschuldigt den Teufel wegen seiner Sünde. Aber es ist der Götze Ich, der alles tötet. O selig sind die, die sich selbst verleugnen können und Jesu Christum willen in ihren inneren Ruhe geben. O du süßes Wort, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ist es in deinem Leben so? Ist es so, dass du nicht selber lebst, sondern Christus in dir selbst lebt? Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich denke, das sind manchmal so harte Worte. Und die man oft gar nicht mehr sagen darf. Ich muss doch selber mein Leben in den Griff kriegen. Doch was wäre, wenn ich die Selbstliebe, die ich für mich empfinde, auch auf andere übertragen kann? Und genauso darauf fordert uns Jesus auf. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, in Markus 12, Vers 31. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sei mit deinem Nächsten genauso geduldig, wie du mit dir geduldig bist. Nimm seine Schwächen an, genauso wie auch deine. Gönne ihm das Beste, das Allerbeste. Tu alles, damit es ihm gut geht. Ich denke, damit möchte Jesus unsere Selbstliebe ein wenig umlenken zu unserem Nächsten, unsere Selbstliebe zu unserem Nächsten. Als ob man irgendjemanden auffordern müsste, sich selbst zu lieben. Vielleicht den einen oder anderen, vielleicht ein kleiner Kreis ist es, Aber das ist doch eigentlich das, was wir ohnehin tun, uns selbst lieben. Jeden Tag. Und manchmal sogar ohne Maß und ohne Ziel. Und ich vergleiche das Ich mit so einem Oktopus, mit so einer Krake. Könnte so ausschauen. Das sich mit den Armen um uns klammert. Und mit dem Wort Ich ist nicht unsere Persönlichkeit oder Individualität gemeint. Die ist ja von Gott gewollt, sondern unser eigenmächtiges. Autonomes Ich-Leben. Und die Bibel nennt es Fleisch. Eben all das in unserem Leben, das sich Gottes Willen unterordnen sollte. Und Psychologen haben festgestellt, dass die Selbstverliebtheit, also dieser Narzissmus, immer stärker verbreitet ist. Es wird immer mehr. Früher meinte man, dass es irgendeine komische Krankheit ist, eine seltene Persönlichkeitsstörung. Aber heute wird Narzissmus gerade auch unter jungen Menschen fast schon zur Normalität. Aber lasst uns mal die Arme, die einzelnen Arme, ich weiß jetzt gar nicht, eigentlich hat er 8 Arme, ich glaube, das sind auch 8, also 8 Arme werden wir uns anschauen, die uns hindern und unser Ich festhalten. Und das erste sind die Pläne. Pläne zu machen ist eigentlich eine sinnvolle Sache und auch eine notwendige Sache. Also ich möchte niemanden davon abhalten, Pläne zu machen. Also nicht hier rauskommen, der Stefan hat gesagt, wir sollen keine Pläne mehr machen. Ja, sie geben uns Orientierung, sie geben uns wirklich den Weg zum Ziel vor. Doch Jakobus 4, Vers 15 erinnert uns daran, dass wir letztlich nicht die volle Kontrolle über unser Leben haben, denn der Vers, der lautet, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Berücksichtigst du das bei den Plänen, die du schmiedest? Und das unterstreicht doch nur nochmal, dass wir unsere Pläne immer mit Demut und mit dem Bewusstsein schmieden sollen, dass Gottes Wille über allem steht und nicht unsere Pläne alleine sind. Es ist ein Aufruf zur Gelassenheit und zu Vertrauen darauf, dass Gott das Beste für uns will. Wenn wir unsere Pläne machen, sollten wir sie Gott anvertrauen und bereit sein, uns seinem Willen zu beugen. Und es bedeutet nicht, dass wir passiv sein sollen oder Ziele verfolgen sollen, sondern dass wir offen bleiben für Veränderung, ja, die Augen offen haben, auf Gott vertrauen, dass Gott uns auf den richtigen Weg führt mit den Plänen, die er für uns vorgesehen hat. Es gibt Rechte, menschliche und göttliche Perspektive, habe ich es überschrieben. In unserer Gesellschaft sind ja so Gesetze irgendwie verbrieft. Ja. Es ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Zusammenkommens, ja, unseres kompletten Lebens. Ja, diese Rechte schützen uns, ja, und ermöglichen uns, gerecht behandelt zu werden. Wenn es keine gäbe, dann würde ja jeder machen, was er wolle. Ja. Und diese Rechte sind wichtig. Und manchmal kann es tatsächlich auch weiser sein, ja, und gütiger zu sein, auf die Durchsetzung unserer eigenen Rechte zu verzichten und nicht darauf zu pochen. Insbesondere dran, wenn es Frieden, ja, und Versöhnung beiträgt. Wenn es dazu führt, wirklich Frieden zu haben. Ja. Und das erinnert uns an die Lehre Jesu über die Sanftmut und über die Barmherzigkeit. Da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen, ja, auch auf diese Rechte. Und das soll sich jeder mal selber Gedanken machen. Aber es muss gesagt werden, Gott gegenüber haben wir gar keine Rechte. Im menschlichen Sinne mehr. Wir haben keine Rechte. Unsere Beziehung zu Gott ist von Gnade und Barmherzigkeit geprägt. Und als du dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast, hast du dein Leben ihm komplett gegeben und hast auf alle Rechte, die du hast, verzichtet. Das muss einem immer wieder bewusst sein. Du hast keine Forderungen oder Ansprüche. Alles, was wir von Gott bekommen, ist ein Geschenk. Ist einfach nur ein Geschenk seiner Liebe und seiner Gnade. Und in Römer 9, die Verse 20 bis 21, können wir nachlesen. Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft zu ziehen können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben Klumpen Leben zwei verschiedene Gefäße zu machen. Ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal getöpfert? Kennt ihr das? Ja? Wenn wir uns so einen Töpfer mal vorstellen, so diesen Handwerker aus dem Ton, ja, der macht verschiedene Gefäße und jedes Gefäß hat seinen Zweck und seinen Wert. Aber kein Geschöpf, ja, das dann später rauskommt, kann dem Töpfer im Vorfeld schon sagen, was es dann werden möchte. Der Töpfer ist derjenige, der hier bestimmt. So ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir sind seine Geschöpfe. Er hat uns gemacht. Und wir stehen unter seiner souveränen Autorität. Und deshalb sollte unsere Haltung immer von Demut geprägt sein, immer von Dankbarkeit geprägt sein und nicht von Forderungen oder Rechte, die wir doch haben hier auf der Erde. Und im Alltag können wir das wirklich lernen, diese Demut zu praktizieren, indem wir uns immer wieder bewusst machen, dass alles Gute in unserem Leben ein Ausdruck von Gottes Gnade ist. Wenn wir unsere Rechte gegenüber anderen Menschen ausüben, sollten wir dies mit Weisheit und Barmherzigkeit tun und stets bestrebt, den Frieden und das Wohl des Nächsten zu fördern. Ziele, auch ein Arm, ja, die Ziele. Ausrichtung auf Gottes Plan. Ziele kommen aus unseren Plänen heraus. Ja. Wir machen ja Pläne, um irgendwann mal ein Ziel zu erreichen. Und Ziele sind genauso wichtig wie auch Pläne. Um unser Leben Richtung und Bedeutung zu geben. Sie motivieren uns und geben uns etwas, worauf wir hinarbeiten können. Und als Christen sollte ja ganz wesentlich sein, dass unsere Ziele, genauso wie auch unsere Pläne, immer im Einklang mit Gottes Willen stehen. Nie irgendwie Gottes Willen zur Seite stellen und sagen, das ist mein Ziel oder das ist mein Plan. Wir sollten stets fragen, ob unsere eigenen Bestrebungen und Wünsche und Pläne mit dem übereinstimmen, mit denen Gott, was Gott für uns vorhat. Gottes Ziele müssen aber auch immer Vorrang haben. Das ist manchmal nicht so einfach. Sprüche 16, Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Ja, der Vers, der erinnert mich immer wieder neu dran, dass ich zwar eigene Pläne machen kann, aber letztendlich Gott ist, der meinen Weg lenkt. Gott ist, der diesen Weg umsetzt. Und wir sollten daher immer offen sein für seine Führung. Immer auf ihn hören. Und bevor wir hören, müssen wir natürlich danach fragen. Und dann bereit sein, auch unsere Pläne gegebenenfalls nochmal zu überdenken, vielleicht anzupassen oder vielleicht sogar aufzugeben, wenn sie Gottes Willen widersprechen. Und es gibt so ein paar Sachen, die uns vielleicht dabei helfen, solche Ziele im Einklang mit Gottes Willen zu erkennen oder ob meine Ziele, ob meine Pläne tatsächlich mit Gottes Willen übereinstimmen. Da gibt es natürlich das Gebet, dass wir Gott fragen, regelmäßig, ist es wirklich auch dein Plan, ist es dein Wille? Das Bibelstudium, suche dir wirklich biblische Prinzipien aus, die du mit deinen Plänen übereinstimmen lässt, die du drüberlegen kannst, vergleichen kannst. Höre auf weise Geschwister, such dir jemanden, such dir Rat bei jemanden, wenn du einen Plan hast. Freunde, Leiter. Und ganz wichtig ist die Offenheit für Veränderung. Sei bereit, deine Pläne, deine Ziele zu ändern und sogar aufzugeben, wenn du spürst, dass Gott dich in eine andere Richtung führt. Und nicht immer, aber das wird schon noch. Muss ich halt bloß ein bisschen anders machen, dann klappt es schon. Nee. Oft ist es so, Jesus oder Gott stellt da irgendwie mal ein Hindernis in den Weg, und dann umschifft man es so, dann kommt nochmal ein Hindernis, dann umschifft man es nochmal, und die Hindernisse werden immer größer und man muss immer mehr aufbringen, um die Hindernisse zu gehen, die Gott einem stellt, anstatt zu sagen, okay Gott, ich habe es verstanden, ich gehe einen anderen Weg. Ja. Ansprüche, Maßlosigkeit und der Wert der Bescheidenheit, habe ich es genannt. Wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft. Und wir neigen dazu, hohe Ansprüche in unserem Leben zu stellen. Es ist einfach so, immer mehr. Ständige Suche nach mehr Wohlstand, mehr Erfolg, mehr Luxus, noch das bessere Handy, noch das schönere, schnellere Auto. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser geht es ohne ihr. Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser geht es ohne ihr. Erstmal witzig, aber wenn man es mal überlegt, schade, dass das die Welt so sieht. Und diese Haltung fördert eine Kultur von Maßlosigkeit und Unzufriedenheit, da immer das Gefühl besteht, dass was man hat, nicht ausreicht. Man möchte immer mehr haben. Und das führt dann zu Materialismus, Stress und innere Leere. Aber was sollen wir tun? Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen besteht nicht in der Fülle seiner Habe. Der wahre Wert, der Sinn des Lebens, der liegt nicht im materiellen Besitz. Bescheidenheit und Dankbarkeit sind Tugenden, die uns immer wieder helfen können, ein erfülltes und zufriedenes Leben zu führen. Und das Tolle ist, das kann man lernen, tatsächlich. Das kann man erlernen. Wenn wir uns so einen tüchtigen Geschäftsmann vorstellen, der alles hatte. Er hat sich ein großes Haus, ein teures Auto, tolle Urlaube und trotz seines Wohlstandes fühlte er sich immerlich wirklich leer, verlassen. Immer wieder traurig. Strebt immer nach mehr. Und nichts scheint irgendwie seine Sehnsucht zu stillen. Und irgendjemand hat mal gesagt, wenn ich ganz viel Geld habe, dann kann ich ruhig schlafen. Aber ich glaube, derjenige, der das gesagt hat, der weiß nicht genau, was das bedeutet, wenn du ganz viel Geld hast. Weil ich glaube nämlich, diejenigen, wo ganz viel Geld haben, können gar nicht mehr ruhig schlafen, weil sie Angst haben, dass das Geld wieder weggeht. Ja? Aber eines Tages trifft vielleicht dieser reiche Geschäftsmann so eine alte Freundin aus der Schulzeit, ja, lang nicht gesehen, die ein ganz einfaches Leben führt und strahlt eine Freude aus, die er so nicht kennt. Eine bescheidene Wohnung, eine kleine Wohnung, arbeitet vielleicht ehrenamtlich irgendwo mit und strahlt so eine Freude aus. Und die kommen so ins Gespräch und innerhalb des Gespräches kommt dann zur Sprache, dass sie einen Herrn Jesus gefunden hat, ja. Und dass sie ihren Fokus auf den Herrn Jesus gesetzt hat und gar nicht diesen Wohlstand benötigt und viel glücklicher ist mit dem, was sie hat, anstatt immer den Auftrieb zu haben, immer mehr zu wollen. Und durch diese Gespräche beginnt auch er zu verstehen, dass das wahre Glück, der wahre Wohlstand nicht in äußeren Besitztümern ist, sondern im Inneren die Zufriedenheit und die Dankbarkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wo liegt bei dir der Wert und Sinn in deinem Leben? Überleg's dir mal. Erwartungen. Realistische Erwartungen gegenüber Mensch und Gott. Und ich denke, unsere Erwartungen spiegeln immer so eine zentrale Rolle in unseren Beziehungen und in unserem Leben. Aber oft stellen wir so unrealistische Erwartungen, ja, an andere Menschen vielleicht sogar, die du vielleicht gar nicht selber einhalten kannst. Oder vielleicht auch der andere gar nicht in der Lage ist, es zu erfüllen. Und das führt dann oft zu Enttäuschungen, kann zu Konflikten führen. Auch unter Geschwistern kann sowas vorkommen. Und ebenso neigen wir dazu, Erwartungen an Gott zu haben, ja, die nicht auf seinen Verheißungen basieren, was ebenfalls vielleicht zu Frustration und Missverständnissen führen kann. Micha 6, Vers 8, da steht: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Da steht nichts von reicher werden. Da steht nichts von ganz viele Freunde haben. Da steht nichts von einem tollen Job zu haben. Er fordert von dir nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ja, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die gehört habe und die mir ja doch schon nahegegangen ist. Ein Mann hatte ja so ganz große Schwierigkeiten in seiner Beziehung mit seinem Bruder, also war ein Gläubig. Ja. Und es gab immer Spannungen untereinander. Und oft hatte er das Gefühl, dass sein Bruder ihn im Stich lässt. Ja, er hatte keine Zeit. Er hat die Erwartungen von ihm nicht erfüllt. Und es waren seine eigenen Erwartungen, die er gestellt hat. Er erwartete, dass sein Bruder ständig für ihn da ist, wenn er ein Problem hatte. Immer ein offenes Ohr zu haben. Bedingungslos sollte er ihn verstehen, egal in welcher Sache. Und diese unerfüllten Erwartungen führten dann zu Frust, Missverständnissen und die Beziehung wurde immer angespannter. Es wurde immer schlimmer. Und eines Tages erkannte der Mann, dass er von seinem Bruder Dinge erwartet hat, die er selbst nicht einmal leisten konnte. Er verlangte Perfektion. Er verlangte 24/7 Bereitschaft. Obwohl er selbst weit davon entfernt war, diese Anforderung selber auch zu erfüllen. Und in dieser Zeit las er die Bibelstelle hier in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und diese Worte öffneten ihm die Augen. Er verstand plötzlich, dass er von den Menschen nicht irgendwas verlangen kann, was nur Gott selbst vollkommen, der vollkommene Gott geben kann. Und noch mehr, er hatte auch Erwartungen an Gott, die oft nicht auf Gottes Verheißungen basierten, sondern auf seine eigenen Vorstellungen und Wünsche. Ja, und dann erkannte er, dass Gott keine unerfüllbare oder menschliche Leistungen fordert, sondern dass wir gerecht handeln, Liebe üben, Demut vor ihm leben. Das ist das, was Gott möchte. Und diese Einsicht veränderte seine Beziehung mit seinem Bruder. Er begann, seine Erwartungen loszulassen und stattdessen mehr Gnade und Verständnis zu zeigen. Und auch eine Haltung gegenüber Gott hat sich verändert. Er hörte auf Gott nach seinen eigenen Maßstäben zu messen und begann mehr Vertrauen in Gottes Pläne und Wege zu setzen. Ja, und diese innerliche Veränderung hat dazu beigetragen, dass diese Beziehung wieder heile wurde. Die Beziehung zu seinem Bruder. Und der Mann lernte, dass echte Liebe, echte Demut, ja, weit mehr aufwiegt als unerfüllte Erwartungen. Und Gott hat ihm gezeigt, was wirklich zählt. Und diese Lektion begleitet ihn fortan, ja, in seinen Beziehungen. Wie schön ist das zu sehen. Schauen wir uns den nächsten Arm an. Die Lüste. Ja, die Lüste ist ein, ja, Motor der Sünde. Die Lüste des Fleisches stellen eine mächtige Triebkraft für die Sünde dar. Und die Lüste sind, ja, auf die Erfüllung körperlicher und weltlicher Begierden ausgerichtet und verleiten uns dazu, das Streben des Fleisches über das Streben des Geistes zu stellen. Vielleicht kennt ihr sowas. Die Lüste sind oft kurzfristig, ja, so eine kleine Sequenz vielleicht. Ja, was sie aber immer sind, sind egoistisch. Ja, sie befriedigen momentane Bedürfnisse und führen langfristig doch irgendwie in Unzufriedenheit. Es ist einfach so. Und im schlimmsten Fall sogar zur Trennung von Gott. Aber was sagt uns da die Bibel? In Galater 5, in Verse 16 und 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese sind gegeneinander, dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also das Fleisch und der Geist, die stehen im ständigen Widerstreit. Die haben einen Konflikt, kann man so sagen, miteinander. Indem wir aber im Geist wandeln, können wir die Begierden des Fleisches überwinden. Und das ist das Tolle. Und in meinem Leben waren die Lüste des Fleisches eine mächtige Triebkraft für Sünde. Sie bestimmten, ja, viel meine Entscheidungen und lenkten mich oft irgendwie in irgendwie andere Richtungen, ja, die nicht gut waren, die falsch waren. Der Drang nach Genuss, Vergnügen, schnelle Freude. Und es war eine Zeit, in der, ja, ich mich oft über diese Verlockungen, so nenne ich sie, ja, treiben ließ. Egal, ob es übermäßiger Genuss, irgendwie Selbstsucht, über den Drang ging immer nur das Beste für mich. Ich will aber. Ich finde es super. Und das Ganze gab mir vielleicht für einen kurzen Moment wirklich Ruhe, Frieden. Aber im Nachhinein war es ganz, ganz schlecht. Und so schnell wie diese Befriedigung kam, so schnell verschwand sie auch wieder. Und ich dachte nicht an Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob du an die Konsequenzen denkst, wenn du dich deinen Lüsten gibst. Weder für mich, noch für die Familie, noch für Beziehungen. Ja, und das Leben, ja, wenn du dein Leben nach deinen Lüsten verlangst, ja, und nicht nach dem Geist Gottes gibst, das kann wirklich zu einem Riesenproblem führen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass die Ehe fast zugrunde gegangen ist. Und es gab Momente, in denen die Spannungen dann so hoch waren, dass eigentlich so eine Scheidung gar nicht mehr unausweichlich war. Die Lüste des Fleisches hatten mich blind gemacht für das, was wirklich zählt. Ja, die Liebe, die Hingabe, die Verantwortung, die ich gegenüber, ja, meiner Frau, meinen Kindern und auch Gott hatte. Und oft ist es doch so, dass genau zu diesem Zeitpunkt, als alles zu zerbrechen drohte, so war es bei mir, schenkte Gott mir Gnade. Durch seine Barmherzigkeit öffnete er mir die Augen für das, was ich tat und für die Zerstörung, die dieses egoistische Ich in meinem Leben anrichtete. Er half mir, mich von diesen, ja, flüchtigen Vergnügungen zu lösen und zu erkennen, dass nur ein Leben im Geist Gottes echte Erfüllung bringt. Durch Gottes Gnade konnte ich mich von den Fesseln der fleischlichen Lüste lösen und den Weg der Heilung und Wiederherstellung gehen. Ich erkannte, dass, ja, diese Begierden und mich nicht nur von meiner Frau, sondern auch von Gott entfernt hatte. Aber Gott gab mir wieder diese Chance, mein Leben zu ändern. Und gibt auch dir immer wieder die Chance, dein Leben zu ändern und auf den richtigen Weg zu kommen. Ein Weg, der mich nicht nur in Frieden, sondern auch in tiefer, gesunder Beziehung mit meiner Frau und mit mir selbst führte. Wünsche, der siebte Arm, der Balanceakt zwischen Selbstsucht und Gottes Wille. Wünsche ist ein natürlicher Bestandteil. Was wäre das Leben ohne Wünsche? Also mindestens zweimal im Jahr frage ich meine Kinder, was sie sich wünschen. Ja, einmal zum Geburtstag und Weihnachten. Ja, und wie blöd wäre es, wenn da nichts rauskäme. Aber Wünsche ist ein Bestandteil des menschlichen Lebens und können natürlich auch positive Triebkraft geben. Ja, wenn du dir was wünschst für einen Fortschritt und für die Erfüllung, kann das natürlich helfen. Sie motivieren uns, ja, sie Ziele setzen und Träume zu verfolgen. Aber sie können auch eigensüchtig sein, eigenwillig sein, egozentrisch. Wenn sie darauf abzielen, die Herrschaft unseres Ichs zu festigen. Und solche Wünsche führen oft zum Leben, das auf selbst, ja, auf materiellen Gewinn ausgerichtet ist, anstatt auf Nächstenliebe und Gottes Willen. Und in Jakobus 4, Vers 3 zeigt, dass nicht alle Wünsche gerechtfertigt sind und dass eigensüchtige Bitten oft nicht erhört werden. Und Gott erkennt die Absicht hinter unseren Wünschen und erhört Gebete, die im Einklang mit seinem Willen stehen. Nicht meine Wünsche ist nicht immer zu verstehen. Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, nämlich um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ja, immer zu überlegen, was ist der Wille, was ist mein Wunsch. Wie schon gesagt, Wünsche zu haben ist ja nichts Schlechtes. Sie können als Motivationsquelle dienen, unser Leben bereichern. Allerdings besteht immer die Gefahr, dass Wünsche oft eigensüchtig werden und hauptsächlich darauf abzielen, unser eigenes Ego und unsere persönlichen Interessen zu fördern. Und solche Wünsche sind häufig von Materialismus, kurzfristigen Zielen geprägt, die die Herrschaft unseres Ichs über unser Leben verstärkt, anstatt Gottes Willen zu suchen und ihm zu dienen. Ja, Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr böse Absichten bittet, nämlich um es in euren Lüsten zu vergeuden. Eigensüchtige Wünsche und Bitten werden oft nicht erhört. Ja, man denkt sich, warum erhört Gott meinen Wunsch nicht? Ja, weil sie nicht im Einklang mit Gottes Willen stehen. Gott erkennt die wahre Absicht hinter euren Gebeten, hinter euren Wünschen. Und er segnet es, wenn unsere Wünsche von einem reinen Herzen und aufrichtiger Absicht tatsächlich getragen werden. Gewohnheiten, unser achter Arm, die Gefahr der Abhängigkeit, der wahre Wert guter Praktiken. Und auch wieder Gewohnheiten sind was Gutes. Also alle diese Arme sind grundsätzlich ja was Gutes. Fast alle. Ja. Gewohnheiten sind wiederholte Verhaltensweisen, die unser tägliches Leben prägen. Sie können positiv und hilfreich sein. Allerdings sind auch gute Gewohnheiten nicht immer neutral. Und wenn wir uns von ihnen abhängig machen, können sie zu einer Form von Knechtschaft werden und uns wirklich daran hindern, flexibel und auf Gottes Führung zu reagieren. Und jede Gewohnheit sollte regelmäßig mal überprüft werden, ob es noch eine gute Gewohnheit ist, ja, ob es noch richtig ist, ob das wirklich noch feststeht, ja, so wie es drin ist. Ich habe vorhin gesagt, ich arbeite als Berater und implementiere so Managementsysteme in Unternehmen auf. Und da ist es auch immer so ein jährliches Review von Dokumenten, die verpflichtend sind. Ja, jährlich mal drauf zu schauen, ist der Ablauf, den ich da beschrieben habe, immer noch richtig? Und so sollten wir auch über unsere Routinen, über unsere Gewohnheiten immer wieder mal zu schauen, passt es so noch? Ja? Ist es wirklich gut, wo ich angefangen habe, keine Ahnung, die stille Zeit am Abend zu machen, ja, und dann immer müde war und es ist immer irgendwie schludern gegangen, da habe ich überlegt, ey, das ist nicht gut, lass die mal am Morgen machen. Und dann nach einem Jahr wieder zu überlegen, aber ist es am Morgen gut? Und dann vielleicht mal mittags zu machen. Und da haben wir wirklich Freiheit. Wir haben Freiheit in dem, was wir tun. Gott schränkt einen nicht ein in dem, was wir tun. Aber im 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Alles ist mir erlaubt, Ja, und so Gewohnheiten sind richtig gut. Und wenn wir uns vorstellen, keine Ahnung, ein schnelles Auto zu haben, du hast die Freiheit, überall hinzufahren, wann immer du willst, die Straßen stehen dir offen, es sei denn, es ist ein Stau. Du genießt das Gefühl der Kontrolle, wenn du in so einem schnellen Flitzer, ich weiß nicht, vielleicht spricht es eher jetzt die Männer an, ja, in so einem Auto zu sitzen und über die Autobahn zu brettern, ja, und du weißt, boah, ich habe wirklich das Steuer in der Hand und mir kann gar nichts. Wie cool ist das denn? Ja, das könnte berauschend sein. Und jeden Tag hast du es zu einer Gewohnheit gemacht, so eine Stunde lang Vollgas. Ja. Aber nur weil du dieses Auto fahren kannst, heißt es nicht, dass es immer gut ist für dich. Diese Gewohnheit, jeden Tag eine Stunde mit diesem Auto so zu fahren, heißt nicht unbedingt, dass es gut ist. Wenn du ständig Gas gibst und jede Gelegenheit zur Beschleunigung ausnutzt, kann es schnell passieren, dass du die Kontrolle verlierst. Und umso öfter du irgendwas machst, umso fehleranfälliger wird es auch. Was anfangs Spaß gemacht hat, kann wirklich gefährlich werden. Und die Freiheit, die dir die Freude bereitet, könnte zur Gefahr werden, die dich und andere verletzt. Und so ist es auch in deinem Leben oder in meinem Leben mit der Freiheit, die wir in Christus haben. Gott gibt dir viele Möglichkeiten, ja, und Freiheiten, aber das bedeutet nicht, dass alles, was du tun kannst, auch gut für dich ist. Und selbst wenn Dinge anfangs vielleicht harmlos erscheinen und vielleicht sogar positiv erscheinen, ob es jetzt ein beruflicher Erfolg ist oder ein tolles Hobby, vielleicht, ja, ich arbeite noch ehrenamtlich beim Roten Kreuz, das ist ja super, gell? Ja, aber wie viel Zeit das frisst, ist wieder nicht so super. Ja? Und Paulus erinnert uns eben hier im 1. Korinther 6, Vers 12, ja, daran, dass nichts, was du tust, dich kontrollieren darf. Nichts, was du tust, soll dich kontrollieren. Ja, so wie ein verantwortungsbewusster Autofahrer, der die Geschwindigkeit im Blick hält, solltest auch du die Freiheit so nutzen, dass sie dich nicht beherrscht. Und auf diese Weise bleibst du wirklich frei, um Gottes Willen zu folgen, ohne von den Dingen dieser Welt abhängig zu werden. Ja, worauf beziehen sich deine Pläne? Worauf beziehen sich deine Rechte, deine Ziele, deine Ansprüche, Erwartungen, Lüste, diese Wünsche und Gewohnheiten? Und ich denke, dass der Christ, der sein Ich regieren lässt, der all diese Sachen in sich regieren lässt, der möchte wirklich auch sein Leben selber regieren. Er verfolgt seine eigenen Ziele und wehe, wenn ihm irgendjemand sagt, hey, das ist nicht gut. Er stellt seine Wünsche und Erwartungen, ja, von anderen, also seine Wünsche und Erwartungen an andere. Er hat seine Gewohnheiten und niemand soll sich irgendwie unterstehen, sie ihm streitig zu machen. Seine Bedürfnisse stehen ganz oben an. Er vertraut auf seine Kraft. Er vertraut auf seine Fähigkeiten. Wenn es mit seinen Kräften und Fähigkeiten zu enden ist, dann ist ihm jedes Mittel recht, um sich wieder aufzupäppeln und mit seinen Problemen alleine fertig zu werden. Lässt du dein Ich regieren? Lässt du in deinem Leben diese Arme dich einschließen? Oder lässt du dich von Gott regieren? Und vor allem würden wir mehr von dem erfahren, was mit, ja, Lebensglück meinen, wenn wir Gott in unserem Leben regieren lassen. Und Lebensglück kann in einer, ja, gefallenen Welt, wo wir eben sind, nur an einem Ort gefunden werden, ja, bei Jesus Christus. Jesus möchte, dass wir unser Fleisch, Jesus möchte, dass wir diese Arme abschlagen, ja, dass wir diese Arme, ja, die Lüste und die Begierden aufgeben. Und es fällt uns schwer, also mir fällt es immer wieder schwer, das so zu tun. Aber weil der Herr Jesus bereit war, alles daran zu geben, um meinetwillen und auch um deinetwillen, hat er nun auch das Recht, von mir und dir alles zu fordern. Was fordert Jesus von uns? Matthäus 16, Verse 24 und 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folgt mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ja, diese Arme von diesem Oktopus, das sind keine schönen Eigenschaften. Ja, sie sind Eigenschaften, die das Fleisch hervorbringt. Und ich denke, es leuchtet ein, dass wenn ein Mensch umklammert ist von so einem Viech, wenig nützt, auch wenig Gott nützt, weil er immer nur auf sich schaut. Und selbst dann, wenn wir so umklammert sind, haben wir immer das Gefühl, wir haben doch noch alles im Griff. Es muss schon irgendwie immer was grundsätzlich Krasses passieren, ja, wo Gott uns immer wieder aufwacht. Selbst wenn man mal so einen Arm abhaut, wäre es zu wenig, weil diese, ja, tatsächlich den Oktopus, glaube ich, wachsen die Dinger wieder nach, wenn man nicht stetig dahinter ist. Und es gibt nur eine Lösung, ja, das Kreuz. Das Kreuz ist die Antwort auf so viele unserer Lebensprobleme. Ein Längsbalken, ein Querbalken. Und man spricht heute von viel von Selbstbehauptung, ja, Selbstbestätigung, Selbstbestimmung, Selbstannahme, Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstverwirklichung, aber doch ganz wenig von Selbstdisziplin oder Selbsthingabe. Und Selbstverleugnung, also wirklich das Wort Selbstverleugnung, ist selbst für viele Christen gar ein rotes Tuch. Sobald man von Selbstverleugnung spricht, hebt sich so ein warnender Zeigefinger. Aber wir sollen, wie es in Philipper 3 steht, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, steht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. So hat es Paulus geschrieben. Und lebte Paulus in unseren Tagen, ich denke, da müsste er wohl Tag und Nacht weinen. Und sicher hätte er auch mir einiges zu sagen, vielleicht sogar dir. Lasst uns nicht Feinde, ja, des Kreuzes sein, ja, sondern Freunde des Kreuzes. Lasst uns begreifen, ja, dass das Kreuz der Baum des Lebens ist. Bringt euren Oktopus ans Kreuz. Überdenkt eure Pläne, eure Rechte, eure Ziele, eure Ansprüche, eure Erwartungen, eure Lüste, eure Wünsche und eure Gewohnheiten. Erinnern wir uns nochmal an das Zitat von Samuel Rutherford, der letzte Teil. Jedermann beschuldigt den Teufel wegen seiner Sünde, aber es ist der Götze Ich, der alles tötet. O selig sind die, die sich selbst verleugnen können, um Jesum Christum in ihrem inneren Raum geben. O du süßes Wort, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen.